Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Genie und Wahnsinn. Jekyll und Hyde oder die Wurzel allen Übels? Sie liegen so nah beieinander und doch könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Genie und Wahnsinn. Bereits Aristoteles stellte die These auf, dass Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen. Psychologische Studien untermauern inzwischen diese Behauptung des längst verflossenen Griechen. Zudem ergaben diese Studien, dass die Gehirne von gesunden Menschen mit den genetischen Markern, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Erkrankung an Schizophrenie und bipolaren Störungen in sich bergen, ein wenig anders ticken als die Gehirne der Menschen, die nicht über diese genetische Mutation in ihrer Erbanlage verfügen. Das Risiko an Schizophrenie oder psychischen Einschränkungen zu erkranken ist daher höher bei kreativen Menschen als bei normalen Menschen. Ein Gen, von dem bereits bekannt ist, dass es die Wahrscheinlichkeit für Psychosen erhöht, beeinflusst auch die Kreativität, so die Forscher. Friedrich Hölderlin steht wie niemand sonst in der deutschen Literatur für das Klischee vom wahnsinnigen Genie. Kurt Cobain, Sänger der Band Nirvana, wird in diese Kategorie eingereiht und auch zahlreiche andere. Frauen sind dabei eindeutig unterrepräsentiert. Wer Erfolg haben will, muss verrückt sein. Ob das wirklich stimmt, ob Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen, ob Frauen weniger genial und weniger wahnsinnig sind und warum geniale Menschen auch problematisch sind, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich spreche mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Ameos Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Herr Professor Gonter.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Gonter, wir haben uns ja ein Thema ausgesucht, das viele Facetten hat, das viele Herausforderungen birgt. Aber bevor wir uns jetzt so mit den speziellen Genies beschäftigen, zunächst vorab die Frage: Gibt es dieses gemeinsame Gen für Genialität und Psychosen wirklich? Und wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Also in Bezug auf höhere Genetik sind wir, glaube ich, alle Laien, also ich jedenfalls auch. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass es schon eine Veranlagung gibt, aber die liegt nicht auf einem Gen, sondern die liegt wie bei allen komplexeren Angelegenheiten über mehrere verteilt. Und es scheint, wie wir das auch von psychischen Krankheiten kennen oder auch von anderen Merkmalen, die wir jetzt nicht Krankheiten nennen würden, es scheint eine gewisse genetische Spur zu geben. Also wir nennen das ja in der Psychiatrie oft Vulnerabilität, also sozusagen es werden Voraussetzungen für etwas vererbt, aus denen dann aber etwas gemacht werden muss noch in der Folge. Also so direkt das Genialitätsgen gibt es meiner Ansicht nach genauso wenig wie das Schizophrenie-Gen oder das Manie-Depressionsgen, aber es gibt so eine Art Bereitschaft im Organismus, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, ein gewisses Potenzial. Und das ist schon genetisch hinterlegt, aber nicht auf einem Gen, sondern auf mehreren verteilt. Ja.
Bedeutet das dann auch, dass die kindliche Entwicklung, Umwelt, äußere Einflüsse dann auch vielleicht eine Rolle spielen, wie sich dieses Gen entwickelt, wie vielleicht die Genialität rauskommt oder auch der Wahnsinn?
Ja, das spielt immer eine Rolle. Das wissen wir ja inzwischen aus der Entwicklungspsychologie und Beobachtung. Also es ist immer eine Mischung aus Anlage, Umwelt und dann auch aus dem, was der jeweilige Mensch daraus macht. Das ist ja das Interessante bei uns Menschen, dass wir nicht nur einfach ein Cocktail sind aus Erbanlagen und Umweltfaktoren, sondern dass irgendwann diese ominöse Instanz, das Ich, mit ins Spiel kommt und dass wir auch Dinge selbst gestalten können in unserem Leben. Da muss man aufpassen, das darf man auch nicht überbewerten, so nach dem Motto, wir haben alles selbst in der Hand, aber manches, wir können uns eben schon unsere Situation reflektieren und wir können uns schon in ein Verhältnis zu uns selbst stellen und dadurch auch Entscheidungen treffen und unseren je eigenen Lebensweg schon mit mit beeinflussen. Doch, das denke ich, ja.
Aber wenn man von diesen Faktoren absieht, ist dann Genialität oder eben auch der oder die Gefahr zum Wahnsinn vererbbar in gewisser Form?
Also Gefahren genauso wie Chancen sind erblich mitbedingt, ganz genau, ja. Das ist ja auch die Debatte, die immer ums Talent zum Beispiel geführt wird. Also wie viel ist da Anlage, jetzt auch genetisch weitergegebene Anlage. Und da ist natürlich schon einiges dabei. Das sehen wir ja in vielen Familien, Musikalität oder Mathematik oder auch sportliche Talente, auch handwerkliche Talente werden weitergegeben. Dazu kommt dann, was daraus gemacht wird. Auch durch Übung, durch Fleiß, durch Willenskraft wird aus so einem Talent etwas gebildet, ja.
Aber sozusagen die Grundlagen müssen dann schon vorhanden sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt ein Talent entwickeln, habe aber keine Grundlage. Das funktioniert dann eher nicht.
Ja, so sehe ich das tatsächlich, ja. Wobei wir als Menschen schon sehr, sehr, sehr vielseitig in die Welt kommen. Also durch eine frühe Förderung, das wissen wir ja auch heute bei zum Beispiel genetisch eher gehandicapten Personen, dass durch eine frühe und vielseitige Förderung auch aus jemandem, der mit Defiziten, mit chromosomalen Veränderungen auf die Welt kommt, also Erstaunliches werden kann. Trotzdem haben Sie vollkommen recht und so denken das ja auch alle Menschen so in den Diskussionen. Es wird schon einiges mitgegeben durch die Genetik, aber eben nicht alles.
In Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast habe ich natürlich geguckt, was für Genies haben wir in der Geschichte, wer war Genie oder wer wurde als Genie bezeichnet. Und nun gibt es zahlreiche Genies, die auch eben einen gewissen Hang zum Wahnsinn hatten in der Geschichte, über die berichtet wird, darunter eben Dichter, Schriftsteller, Maler, vor allem eben Künstler. Aber was ich festgestellt habe, kaum Frauen. Womit hängt das zusammen? Sind Frauen einfach normal oder wurden sie eher vernachlässigt in der Geschichte?
Ja, das sehe ich so. Das ist vor allem ein soziologisches Ungleichgewicht da gibt. Also in einer patriarchalen Weltordnung wird gerade sowas wie Genie eher auf Männer bezogen und das durchzieht die Tradition in unserer abendländischen Überlieferung seit dem antiken Griechenland, dass es vor allem auf Männer bezogen wird und dass Männer eben eine ganz andere gesellschaftliche Rolle eingenommen haben. Das ändert sich jetzt ja aus meiner Sicht zum Glück in den letzten Jahrzehnten, kann man erst sagen, und da ist nach wie vor sehr viel Nachholbedarf. Die Geschichte des Geniebegriffs ist schon eine ziemlich eurozentristische Angelegenheit und beginnt eigentlich so in der frühen Neuzeit, so die ersten Quellen, die ich da kenne, sind so ab 1711 ungefähr, wo der Geniebegriff der hat sich dann auch noch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit, aber so in dem Sinne, wie wir das kennen, auf eben herausragende Künstler und Staatenlenker bezogen wird. Und da waren in der Ordnung der Gesellschaft vor allem Männer in solchen Rollen, dass man das überhaupt darauf beziehen konnte. Und dann wurde quasi umgekehrt daraus geschlussfolgert, dass Frauen das auch nicht sein können. Aber wir wissen natürlich heute, dass Frauen in allen Bereichen mindestens genauso großartige und besondere Leistungen hervorbringen können wie Männer. Und dass Frauen, wenn wir die andere Seite der Medaille betrachten, auch genauso krank werden können wie Männer. Krank werden können. Mir fällt zu Ihrer Frage noch ein Spruch ein, wo ich gar nicht die Autorin von kenne, aber was ich mal auf einer Postkarte gelesen habe, der größte Fehler von Frauen ist ihr mangelnder Größenwahn. Zitat Ende. Das beschreibt es, glaube ich, auch eher so historisch, dass eben oftmals Frauen, selbst Frauen, die ganz Herausragendes leisten und geleistet haben, dass die das nicht unbedingt, das liegt auch nicht daran, dass sie Frauen sind, sondern eben eher auch soziale Gründe, dass die nicht sozusagen in der Tradition stehen, das dann auch so missionarisch in die Welt zu schreien. Und das liegt jetzt auch nicht nur an den Frauen, es liegt eben auch daran, wie das in einer medialen Welt wahrgenommen wird. Und ein Beispiel ist gerade ziemlich frisch Ende April mir unter die Hände gekommen, vor die Augen gekommen. Und zwar, wir alle wissen ja, dass zum Beispiel jetzt als geniale Wissenschaftler Watson und Crick die sogenannten Väter der DNA-Entschlüsselung sind. Und ich wusste bisher nichts davon, dass eine zeitgleich arbeitende Kollegin von denen, eine Biochemikerin namens Rosalind Franklin, eigentlich die Grundlagen dafür gelegt hat, dass die mit ihren Forschungen auch den Nobelpreis bekommen haben. Und diese Rosalind Franklin ist quasi in Vergessenheit geraten, obwohl sie eine ebenso großartige, möglicherweise geniale Forscherin war, die diese Doppelhelix-Struktur erkannt hat und auf deren Arbeiten die anderen auch aufgebaut haben. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber das ist so ein Beispiel dafür, noch aus der jüngsten Zeit, wie eben das auch sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat und mit medialer Repräsentation.
Liegt das vielleicht auch daran, dass Männer sich in gewisser Weise überschätzen und auch gerne schon mal kundtun, was sie an tollen, großen Dingen vollbracht haben, während Frauen vielleicht auch eher so ein bisschen pragmatischer sind und sagen so, ich gucke jetzt erstmal, ob das funktioniert, mach sozusagen erstmal die Arbeit und dann kann ich immer noch aller Welt erzählen, was ich hier gerade Tolles gemacht habe. Oder dass sie vielleicht auch sagen, warum soll ich das jetzt in der Welt kundtun, das ist mir alles viel zu viel. Es reicht doch, wenn jemand meine Forschungsergebnisse beispielsweise kennt und ich damit etwas bewegen kann. Und weil Sie gerade schon von dieser Postkarte auch sprachen, mir fiel dazu ein, und ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wer das Buch geschrieben hat, aber es gab mal ein Buch oder gibt immer noch ein Buch, warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht zuhören können.
Ja.
Gehirnhälften von Männern und Frauen oder das Gehirn an sich funktioniert ja in gewisser Weise nicht identisch. Hängt das vielleicht auch damit zusammen? Gibt es da irgendwelche Parallelen, die Ihnen dazu einfallen?
Ja, ich glaube, da bewegen wir uns jetzt auf ein ziemlich schwieriges Feld. Aber ich finde vieles von dem, was Sie sagen, sympathisch. Und ich kann natürlich nicht sagen, was davon richtig und was falsch ist. Aber ich denke, die Gefahr ist immer, dass wir uns biologischen Kurzschlüssen hingeben, wo eigentlich eine differenzierte soziologische Betrachtung erforderlich wäre. Also es ist ja auch die Thematik von Sex oder Gender. Also was ist jetzt wirklich durchs biologische Geschlecht festgelegt und gibt es überhaupt diese eindeutige Zuteilung zweier Geschlechter und dann daraus abgeleitet, männliche Gehirne funktionieren so, weibliche funktionieren anders. Das war so eine Mode mal vor 10, 20 Jahren, die inzwischen, glaube ich, mit sehr viel mehr Vorsicht genossen wird. Also ich bin da sehr zurückhaltend. Natürlich haben auch zum Beispiel die Sexualhormone einen Einfluss auf die Gehirntätigkeit. Aber Sexualhormone, das ist ja auch das Interessante, gibt es ja sowohl in männlich gelesenen Personen beiderlei Art und auch andersherum in weiblichen Menschen gibt es auch männliche Sexualhormone. Also ich glaube, wir sind heute gut beraten, wenn wir das nicht zu binär biologisch angehen, das Thema. Also ich glaube, wir sollten wirklich lieber gucken, es gibt bei Menschen diese Besonderheiten. Also was sind es eigentlich für Besonderheiten, die einen sowohl vielleicht dafür prädestinieren, außerordentliche Leistungen zu vollbringen, für die Menschen dann auch Männer wie Frauen auch von anderen bewundert werden. So könnte man ja den Geniebegriff fassen heutzutage. Und was muss da zusammenkommen? Also das gibt's bei Männern wie bei Frauen.
Dann habe ich in der Einleitung ja vorhin auch gesagt, wer Erfolg haben will, muss verrückt sein. Birgt Erfolg die Gefahr, also auch immer verrückt im Sinne von anders zu sein, zu werden, zu wollen, wie auch immer. Also das ist jetzt wirklich sehr verquickt. Aber muss jemand, der sich dem Druck stellt, und Erfolg bedeutet ja auch Druck, also der den Druck auch gewisserweise beugen will, muss der auch vielleicht im doppelten Sinne ein gewisses Wahnsinnspotenzial haben?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, also seit Aristoteles geht das durch die Geistesgeschichte, dass jedem großen Geist auch ein Anteil Wahnsinn innewohnt. Und das gibt's durch die Jahrhunderte in ähnlichen Formulierungen immer wieder. Für außerordentliche Leistungen, für das Voranbringen von Wissen, für das Verändern von Kunstformen gehört wahrscheinlich sowas Disruptives, sowas Erneuerndes schon dazu, damit es bemerkt wird. Aber zum Thema Erfolg möchte ich sagen, es gibt natürlich extrem erfolgreiche Menschen, vielleicht nicht unbedingt im Sinne von Ruhm erfolgreich, aber so beruflich und gesellschaftlich erfolgreich, die gar nicht verrückt sind, sondern die sehr geordnet eher quasi die bestehenden Regeln reproduzieren können und da vieles schaffen, viel leisten, ohne eben Grenzen zu verschieben. Und von daher würde ich sagen, es gibt, denke ich, eine Reihe von Menschen, die sind kreativ, die sind möglicherweise sogar genial, aber die sind überhaupt nicht erfolgreich, weil sie nämlich die Grenzen des Bestehenden, die Grenzen des Geschmacks so weit überwinden oder erneuern oder erweitern, dass das in ihrer Zeit als überwiegend verstörend erlebt wird von ihren Zeitgenossen.
Liegt das vielleicht auch daran, weil sie in gewisser Weise nicht der allgemeinen Norm entsprechen, was immer allgemeine Norm ist? Das ist ja eine Definition, die sehr dehnbar auch ist. Ja, was genau für Sie vielleicht normal ist, ist für mich nicht normal und umgekehrt. Aber es gibt ja so eine gewisse Vorstellung, wie Menschen zu sein haben. Und Genies, also Menschen, die einfach super kreativ sind, wirken dann ja eher außerhalb der Norm. Spielt das eine Rolle?
Ja, ich denke schon. Und das ist ja eine spannende Frage. Wie kommt das dann zustande? Da kommen dann eben auch die vielen anderen mit ins Spiel, dass einmal jemand quasi Grenzen überschreitet, Neues entwickelt und damit quasi alleine irgendwo im Kämmerlein bleibt und jemand anderes durch solche Verhaltensweisen enorm anschlussfähig ist und dafür irgendwann dann auch bejubelt wird und tatsächlich diesen Star-Kult um bestimmte Menschen herum, dass der sich bildet. Das ist, glaube ich, letztlich nicht, das ist total spannend, aber nicht aufzudröseln, woran das liegt. Es liegt natürlich auch daran, also ein großes Talent und auch eine großartige künstlerische Leistung, sagen wir mal, oder wissenschaftliche Leistung, die überhaupt nie das Licht der Welt, auch im Sinne der Öffentlichkeit, erblickt, die kann ja nicht zu solchem Erfolg im Sinne von, dass viele das auch toll finden, führen. Also es muss eben auch vermittelt werden, was ja heutzutage in einer ganz anderen Weise auch nochmal geschieht. Das sind eben nicht nur Galerien oder Verlage, die da mit dran wirken oder Fernsehsender, Radiosender, sondern wir haben alle möglichen Formate, so wie dies, was wir jetzt hier bespielen, aber eben auch jede und jeder kann seine eigenen vermeintlich großartigen oder wirklich großartigen Leistungen ins Internet stellen und da gibt's ja auch manchmal erstaunliche Erfolge, also Erfolgsgeschichten, wo ich jetzt überhaupt keinen Bezug zu habe, aber irgendwelche Influencer und Influencerinnen sind ja mit der Ausstellung ihres Alltags quasi auch in gewissem Sinne im Sinne des Medienerfolgs unserer Zeit genial erfolgreich. Ja.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist für mich tatsächlich auch manchmal schwer nachvollziehbar. Und ich frage mich dann immer, ist diese Art Selbstdarstellung, also müssen Menschen, die Erfolg haben wollen, aber auch die als Genie benannt werden, auch immer so eine gewisse Selbstdarstellung ausüben? Muss das immer damit zusammenhängen?
Also zumindest historisch hängt es damit zusammen. Das ist ja auch von einigen unserer ganz als groß bekannten Geister, ist das ganz witzig auch überliefert, wie zum Beispiel Goethe in jungen Jahren einiges dafür getan hat, dramatische Auftritte hinzulegen, um quasi auch als Genie erkannt zu werden. Und das scheint es ja auch bei denen, die heute irgendwie Stars werden, wir jetzt nicht an so ganz gegenwärtige Phänomene wie Influencer denken, sondern an so sonstige Medienstars, Popstars oder auch bekannt gewordene Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube, ja, da gehört diese dieses Wollen auch, ich stelle mich jetzt da, bis hin, das ist das, das gehört unbedingt dazu, bis hin, dass es das ja auch in der witzigen Form gibt, dass heutzutage manche Menschen damit berühmt werden, dass sie sagen, diesem ganzen Star-Rummel entziehe ich mich, ich will so nicht sein. Und dass sie dafür dann besonders geliebt werden als Anti-Stars, das ist ja auch so ein quasi ein Beweis dafür, dass es irgendwie ganz, ganz entscheidend auch um die Selbstdarstellung geht.
Das Normalsein, das Zurückziehen auch manchmal heldenhaft sein kann. Ja, aber vielleicht Sie haben gerade das Stichwort Goethe genannt. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen zu Hölderlin, denn Sie haben sich ja lange mit Hölderlin beschäftigt und auch ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch stellen Sie die Hypothese auf, dass Hölderlin an einer, und das muss ich jetzt ablesen, schizoaffektiven Störung mit posttraumatischer Komponente litt. Werden Menschen, die möglicherweise, und wir hatten ja vorhin auch das Thema Mainstream, dass etwas nicht normal ist, und das war ja Hölderlin dementsprechend in seiner Zeit auch nicht, werden diese Menschen, und wurde Hölderlin auch verkannt, abgestempelt, zwar schon als Genie, aber eben auch als der Wahnsinnige?
Ja, ganz schwierige Angelegenheiten. Je länger ich mich damit beschäftige, desto zurückhaltender werde ich, und habe dann in dem zweiten Buch ja auch die Diagnose, die mit aller Vorsicht anhand der Quellen gestellt war, zurückgezogen und gesagt, dass wir vernünftigerweise aus heutiger Sicht keine Diagnose stellen können bei Friedrich Hölderlin. Aber Sie haben genau richtig das wiedergegeben in dem Buch von 2010 hatten Jan Schlimme und ich das so dargestellt. Und 10 Jahre später haben wir das nach weiteren ausführlichen Studien zurückgenommen, kann man schon sagen. Die Fakten sind zwar die gleichen und man kann das vertreten, aber es ist eigentlich nicht statthaft, heutzutage Diagnosen zu stellen über historische Personen. Und deshalb, unter anderem deshalb haben wir das revidiert. Also daran kann ich, glaube ich, zeigen, dass das keine einfach zu beantwortenden Fragen sind. Aber trotzdem ist es ja so, und deshalb habe ich mich als Psychiater auch so viel mit Hölderlin beschäftigt, den ich auch als Dichter unglaublich schätze und bewundere und dessen Werke ich mag. Aber trotzdem ist es so, dass man kaum sich mit Hölderlin beschäftigen kann, ohne eben die Geschichte seiner psychischen Besonderheit oder seines Wahnsinns, wie das immer wieder genannt wurde, auch von Zeitgenossen mitzudenken. Und im Grunde genommen ist es auch bei Hölderlin fast so eine Art aufmerksamkeitsförderndem Emblem geworden oder zu einem Markenzeichen, kann man schon fast sagen, was sich nicht aus der Welt schaffen lässt. Das ist einfach da. Und möglicherweise ist es eben so, dass wir anhand der Lebensgeschichte von Friedrich Hölderlin lernen können, dass es so eine Veranlagung gibt, Grenzen sprengen zu können, dass es sehr viel dichterisches und sonst auch künstlerisches Talent gibt, dass er das in seinem Leben auch so spätestens ab seinem Alter von 23, 25 auch zum Ausdruck gebracht hat und dafür auch von etlichen Personen in seiner Umgebung abgelehnt wurde, von anderen auch bewundert. Und ja, das sind diese Phänomene, das ist ja, glaube ich, auch das, wonach Sie fragen, von Stigmatisierung, von ja, Verkennung, haben Sie es, glaube ich, genannt, die dann wiederum den Betroffenen, in dem Fall jetzt einen solchen großartigen Künstler, dazu reizen können, noch mehr in die von ihm eingeschlagene Richtung zu gehen. Also der sagt dann nicht, okay, ich mache jetzt nur noch, also zum Beispiel hat Goethe, über den kam er ja drauf, Hölderlin mal geraten, er solle sich so mit kleinen Alltagsgegenständen beschäftigen, und in der Folge hat Hölderlin aber noch viel größere Hymnen verfasst und sich an diesen Rat nun schon mal gar nicht gehalten. Ja.
Was macht er denn damals oder wirklich im Vergleich mit der damaligen Zeit diese Genialität von Hölderlin aus? Und Goethe ist ja auch ein Genie, aber Goethe wird niemals im Zusammenhang mit Wahnsinn genannt. Was hat diese beiden Personen auch vielleicht voneinander unterschieden?
Na, ich glaube, sehr, sehr vieles. Das könnten wir jetzt gar nicht alles aufdröseln. Aber Goethe hatte eben das unglaubliche sprachliche Talent und die riesige Intelligenz, hat sich in jungen Jahren in Sturm und Drang eben auch mit dem Ausdehnen der ihm vorgegebenen Grenzen beschäftigt und war da durchaus genial und genialisch unterwegs, würde ich schon sagen, und hatte dann aber eben auch das Talent, sich in bestehende Strukturen einzubringen, also quasi den Rückweg von dieser Grenzüberschreitung auch gerade in seiner formvollendeten Kunst auch anzutreten und hin und her gehen zu können, während diejenigen, die in, sagen wir mal, ausdrücklicherweise psychisch von der Umwelt dann als sonderbar abgestempelt werden, wie jetzt Hölderlin, wenn wir die beiden vergleichen wollen oder in Beziehung setzen wollen, dann sehe ich bei Hölderlin und auch bei einigen anderen, die in dem Zusammenhang Genie und Irrsinn genannt werden, dass sie auch über diese großen Fähigkeiten verfügen und dass sie Grenzen von in diesem Fall von Sprache, von Dichtkunst erweitern und dass es dann aber für den Betroffenen schwierig wird, die Rückvermittlung an den Geschmack der weniger Genialen dann noch hinzubekommen. Also auf der anderen Seite der überschrittenen Grenze sozusagen ein bisschen verloren gehen und die Brücke nicht finden, wie sie zurückkommen können. Das ist, glaube ich, so, wenn ich mich mit diesen besonderen Biografien beschäftige, angefangen von Hölderlin, aber eben auch über andere Personen wie Camille Claudel, wie Vincent van Gogh, wie einige andere bis in unsere Zeit, und Sie hatten ja vorhin auch schon mal Kurt Cobain angesprochen, dann ist, glaube ich, dass die Fähigkeit zum Erweitern und auch zum Beherrschen der geltenden Regeln, das haben die auch. Die Künstler, es geht ja immer auch um ein künstlerisches Können und Schaffen und dann aber die Rückkehr in die, wenn man so will, in die bestehenden Normen und in die Alltagswelt, in die Anschlussfähigkeit an den Geschmack der größeren, also des Mainstreams, der größeren Versammlung, die scheint mir bei den Menschen aber oft auch wegen ja, Rückschlägen auf dem Lebensweg, aber die scheint verloren zu gehen.
Sind diese Menschen auch in gewisser Form Narzissten vielleicht?
Ah, das ist auch ein schwieriger Begriff. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ihre Frage hat natürlich einen guten Hintergrund. Also das könnte man psychoanalytisch nutzen, jetzt diese vermehrte Beschäftigung mit sich selbst, die man Narzissmus nennen kann, die auch ja ein bisschen gefangen sein bedeutet. Aber ich finde, der Begriff ist in der heutigen Psychosprache so negativ belegt, dass ich ihn an der Stelle ehrlich gesagt lieber raushalten würde aus der Diskussion.
Sie haben gerade auch Kurt Cobain ja schon angesprochen, also der verstorbene Sänger der Band Nirvana, der ja. 1994 ist er gestorben, aber immer noch verehrt wird. Seine Musik ist immer noch präsent. Auch ich höre die tatsächlich gerne. Cobain nahm sich mit 27 Jahren das Leben, gehört also in diese Reihe der 27er wie Jimi Hendrix und viele andere.
Janis Joplin, um auch eine Frau zu erwähnen.
Ja, genau, Janis Joplin. Man könnte vielleicht auch noch Amy Winehouse dann nennen, auch eine geniale Sängerin, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Aber bei Cobain war es so, so wird es ja geschrieben, dass er eben diesem Druck des Berühmtseins nicht standgehalten hat. Er wollte Musik machen, er wollte in gewisser Weise genial sein, aber er wollte kein Held sein und er wollte auch kein Star sein. Sind geniale Menschen vielleicht auch eben wie Kurt Cobain sensibler als andere? Oder verkennen sie vielleicht auch einfach ja ihr Umfeld, wie das darauf reagiert, wenn sie geniale Musik machen, geniale Bücher schreiben, Literatur auf den Markt bringen, die hunderte von Jahren Bestand hat. Gibt's da etwas, wo Sie sagen, ja, da ist so ein sensibleres Gen vielleicht auch vorhanden?
Gen weiß ich nicht, aber Sensibilität als komplexes Phänomen, das kann man, glaube ich, den meisten Kreativen und auch den besonders kreativen Menschen zusprechen, dass die das haben und dass die Wege finden, auch ja oft in der Kunst und in der Beherrschung und Durchdringung auch der künstlerischen Form, um damit umzugehen, mit ihrer besonderen Sensibilität. Aber die brauchen sie natürlich auch, um Werke zu schaffen, die andere Menschen berühren. Sonst wäre es ja keine Kunst. Also, oder gut, das ist eine andere Form von Kunst, wenn einer alleine irgendwo auf dem Felsen sitzt und künstlerisch irgendetwas sagt, was kein Mensch hört, ist das nicht in dem Sinne Kunst als Kommunikation, so wie Sie es ja auch beschreiben. Wir beide kennen ja auch Kurt Cobain nicht und haben ihn auch damals nicht kennengelernt, aber wir hören die Musik, also nehme ich mal an, ich jedenfalls nicht, und wir hören die Musik und es spricht ja was in einem an. Das ist ja das Wesen auch von Musik und auch gerade auch von Popmusik, dass da menschliche Themen verhandelt werden und Emotionen wiedergegeben werden, sodass man das Gefühl hat, ja, das kenne ich, das hat auch was mit mir zu tun. Also auf jeden Fall sehe ich das so, dass diese besondere Sensibilität zu großen kreativen Leistungen, insbesondere im Bereich natürlich der Kunst, dass diese Sensibilität dazugehört. Aber ich vermute, dass auch sehr viele geniale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch gegenüber eben diesen Fragestellungen und den Erscheinungen der Natur, denen sie auf den Grund gehen wollen, eine besondere Sensibilität mitbringen. Und ja, von daher, Sensibilität gehört zur Kreativität, denke ich. Jedenfalls, wenn es eine Kreativität sein soll, die andere Menschen auch anspricht, unbedingt dazu.
Ich habe jetzt gerade eben gedacht, Sie haben gerade bei Goethe und Hölderlin ja schon angesprochen, die Unterschiede zwischen den beiden. Der eine, der trotz aller Genialität immer noch den Blick für die Basis, für den Alltag behalten hat. Der andere, der das nicht mehr hatte. Kurt Cobain schien, so entnimmt man das, der Literatur auch kein Gefühl für Mittelmaß zu haben. Mhm. Also dass so Wünsche, Sehnsüchte verbunden wurden. Und was bei Cobain ja auch noch dazu kam, dass er drogensüchtig war, Drogen genommen hat.
Ja.
Ist das auch etwas, was Sie vielleicht auch in Ihrer Praxis erleben, dass besonders ja kreative Menschen, geniale Menschen versuchen durch Süchte, dieses Geniale, was sie vielleicht ausmacht, was sie vielleicht auch erdrückt, was sie nicht einordnen können, was manchmal zu viel ist, dass sie damit das lindern wollen mit Süchten?
Ja, das finde ich eine sehr schöne Fragestellung und Schlussfolgerung, die Sie da andeuten. Das ist in der Praxis so, ja. Die Menschen, die sich auch durch besondere Kreativität, durch besondere Sensibilität und auch durch besondere künstlerische Fertigkeit auszeichnen, sind oft damit auch beschäftigt, ihre besondere Empfindsamkeit zu deckeln, indem sie halt betäubende Suchtmittel einnehmen. Und gelegentlich gibt es das auch, dass künstlerisch aktive Menschen, dass die diese sogenannten bewusstseinserweiternden Drogen einnehmen, um dann daraus auch wieder für sich weiter noch Grenzen zu verschieben, neue Werke zu schaffen. Also es gibt beides. Es gibt eben diese Aufputschmittelkonsummuster und es gibt die Betäubungen, die versuchten Betäubungen. Das kann auch bei einem Menschen beides vorkommen. Und wir haben gar nicht so selten in der Klinik mit Personen zu tun, die auch in diesem Grenzgebiet unterwegs sind, die halt auch besonders kreative Phasen, gerade so im jungen Erwachsenenalter, hinter sich haben und die dann in so einer Mischung aus Enttäuschung und Drogenkonsum, Alkoholkonsum und Unverständnis so in der Welt immer weiter in psychotische Lebenswelten hineingeraten. Da ist es sehr schwer zu sagen, welcher Faktor ist jetzt allein der Ausschlaggebende. Also allein ist sowieso da kein Faktor ausschlaggebend, aber das sind manchmal wirklich tragische Verwicklungen, die da entstehen. Und das ist auch jetzt ja der Bezug zur Psychiatrie. Ich denke, in jeder Klinik und in jeder Beratungsstelle, in jeder Praxis sehen wir genau diese Lebensläufe. Das macht die Psychiatrie auch natürlich interessant, aber auch gefährlich für die. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie romantisieren könnte, sondern gerade so diese jungen Menschen in dem Konfliktfeld, wie ich es gerade beschrieben habe und wie Sie es auch beschrieben haben, sind, so wie die von Ihnen angesprochenen berühmten Beispiele, sind sehr gefährdet durch Suizid.
Also wenn ich das, was wir jetzt so gesagt haben, tatsächlich nochmal so nachwirken lasse, dann ist es ja eher sogar so, dass ich für mich jetzt sagen möchte, ich bin eigentlich froh, dass ich kein Genie bin, weil das so viele Gefahren in sich birgt. Ja, ich sag's mal so ganz lax. Da kann man, glaube ich, froh sein, wenn man normal ist. Tüdelchen, was ist normal? Das haben wir vorhin besprochen, dass es eigentlich keine Begrifflichkeit gibt, keine Erklärung für Normalität. Aber ja, Sie haben die Gefahren ja auch gerade nochmal genannt in der Klinik, die Sie da erleben. Ja, ist es tatsächlich so, dass man froh sein muss, wenn man kein Genie ist?
Ja, ich finde, man sollte immer versuchen, aus allem das Beste zu machen. Und der Begriff ist ja auch nicht scharf definiert. Also ich hatte mir im Vorfeld tatsächlich überlegt, ob ich das irgendwo unterbringen kann in unserem Gespräch. Jetzt sage ich es einfach mal. Ich finde schon, dass Sie eine geniale Interviewerin sind. Und insofern weiß ich gar nicht, ob Sie sich da einfach so schnell als normal rausreden können. Und aus der Nähe betrachtet gibt's ja auch so einen schönen Spruch, ist niemand normal. Also wir haben alle unsere Qualitäten. Und da kommt ja auch ein bisschen der Begriff her. Also die Wortverwendung Genie hatten wir vorhin, ist so ab dem frühen 18. Jahrhundert. Aber eigentlich steckt da eben auch sowas drin wie eben Genius, der römische Schutzgeist. Jeder Mensch hat so einen Schutzgeist. Und bei den Griechen gab's gute und schlechte Dämonen, die so ein bisschen über einem schweben und einen auch lenken und einen zu eben besseren oder schlechteren Menschen machen können. Und witzigerweise auch das ja auch wieder in unserer Sprache auftauchende durch türkische und arabischsprachige Mitmenschen, Djinn in der arabischen Welt, hat möglicherweise einen ähnlichen, nicht nur Sinn, sondern auch einen ähnlichen Wortstamm wie Genie. Und da steckt ja auch diese Vorstellung drin, dass es irgendwie so wie unerklärliche Talente, Qualitäten, also ich finde das eine ganz spannende Frage, weil das scheint uns Menschen auch irgendwie auszumachen. Und eine andere Sache, mit der wir uns ja alle zurzeit ganz viel beschäftigen müssen, die mich auch sehr stark beschäftigt, die Sache mit der künstlichen Intelligenz. Also ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zwischen der Maschinenintelligenz und der menschlichen Intelligenz, dass es also diese Art von Genie im Sinne eines Genius, eines Schutzgeistes, die gibt es bisher zumindest bei der Maschinenintelligenz noch nicht.
Das, glaube ich, wird auch tatsächlich schwierig, aber ich muss noch mal drauf zurückkommen, als Sie gerade gesagt hatten, geniale Interviewerin, musste ich ein bisschen natürlich lachen. Und wenn wir schon bei den Wortspielen sind, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich so wahnsinnig gerne Podcasts mache. Also haben wir da auch wieder Genie und Wahnsinn letztendlich zusammen. Ich glaube, wir beide könnten noch stundenlang über dieses Thema sprechen, aber ich glaube, wir müssen auch in diesem Podcast doch langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde ganz zum Schluss vielleicht, damit wir auch beide wieder ein bisschen pragmatischer werden, auch bezogen sozusagen auf Ihre Arbeit. Kann man Genies helfen, in der normalen Welt klarzukommen? Und Genies sind ja manchmal ein bisschen problematische Menschen auch, vielleicht auch unbequem. Ach, man hat gar keine Lust, sich mit denen weiter auseinanderzusetzen. Vielleicht auch noch mal so ein Tipp, wie man ja mit Genies umgehen sollte.
Also grundsätzlich kann ich als Psychiater und Psychotherapeut versuchen, Menschen zu helfen, die Hilfe haben wollen. Das ist ja sonst gar nicht möglich. Und wenn jetzt jemand, gelegentlich bin ich vielleicht auch mal genialen Menschen begegnet, ganz gelegentlich wollten die vielleicht auch irgendwie Rat oder Unterstützung in zwischenmenschlichen Fragen. Und ja, ich glaube, also genialen Menschen kann man genauso helfen wie allen anderen Menschen. Oder wenn man es halt so umdreht, was ich eben gesagt habe, in jedem Menschen decken in gewissem Sinne diese Anteile, diese mit denen wir uns in der Therapie, glaube ich, verbünden, mit diese ja, diese Schutzgeistanteile. Und das muss man auch bei besonders begabten Menschen versuchen. Also wenn die von alleine super klarkommen, gehen die auch nicht zum Psychiater. Aber wenn die halt zum Psychiater oder zur Psychiaterin, Psychotherapeutin gehen und es genau um dieses Thema geht, was ich vorhin versucht habe darzustellen, dass quasi der Rückweg von den genialen Exkursion in die Alltagswelt, dass das Schwierigkeiten macht, dann kann man da Hilfestellung und Übersetzungsarbeit leisten und das gelingt nach meinen Erfahrungen sehr gut.
Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für dieses wirklich tolle und interessante Gespräch. Es wird noch lange in mir nachwirken. Vielen Dank, Professor Gonter.
Ja, danke Ihnen, Frau Hartung-Kolborn.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolborn und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.